Willkommen zurück, meine Lieben. Willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Graz, präsentiert von Coinfinity. Die feiern 10 Jahre Bestehen, 10 Jahre Geburtstagsfest, vergangene Woche gefeiert in Graz, der steirischen Landeshauptstadt, da wo Coinfinity herkommt. Und daher gibt es heute auch eine Sonderfolge zum Thema Bitcoin versus digitaler Euro mit zwei Gästen, nämlich mit Marc Friedrich und Sarah Balurovic von der Digital Euro Association. Es war spannend, es war ja ein Feuerwerk der Argumente. Da sind die Fetzen nicht ganz geflogen, aber es gab schon einige Unstimmigkeiten. Macht euch da auf jeden Fall auf was gefasst. Aber die ganze vergangene Woche, die war wirklich wild, angefangen mit dem wirklichen durchschlagenden Erfolg der letzten Folge mit Florian Bruce. Wer sie noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören. Und ich verspreche euch, da gibt es bald eine Fortsetzung. Dann war ich noch bei der Admira. Admira Wacker ist jetzt offizieller Medienpartner, oder beziehungsweise, was Bitcoin bringt, ist offizieller Medienpartner von der Admira. Und die Admira ist offizieller Sportpartner von Was Bitcoin bringt. Und um das zu feiern, gibt es das Was Bitcoin bringt Logo auf dem Panthers-Trikot der Admira. Das ist das Bitcoin-Trikot der österreichischen Bitcoin-Fußballmannschaft. Das könnt ihr euch auch mit meinem Code, was Bitcoin bringt, für 5% weniger holen und ist sozusagen das neue offizielle Was Bitcoin bringt-Trikot. Ich bin total stolz, weil, ja, also das ist jetzt ein Satz, den ich so noch nie gesagt hätte, aber ich hatte auch noch nie ein Logo auf einem Fußballtrikot. Also wirklich, wirklich cool und, glaube ich, ein hochwertiger Merchandise-Artikel, um Bitcoin zu representen. Naja, und dann war ich natürlich noch in der Schweiz. Aufregende Zeiten, große Bitcoin-Konferenz. Dazu werde ich euch in den nächsten Tagen und Wochen sicher auch noch mehr berichten können. Jetzt aber reisen wir zurück ein paar Tage in die Vergangenheit zum Live-Podcast, zum 10-Jahre-Jubiläum von Coinfinity mit Marc Friedrich und Sarah Balurovic. Ja, und nicht zu vergessen, Coinfinity, das ist der Hauptsponsor auch dieses Podcasts. Ich darf deswegen nochmal gratulieren. Und wer mitmachen möchte bei der Gratulation, der kann einfach sich die Coinfinity-App holen, wechseln von eurem alten, langweiligen Bitcoin-Broker zu diesem ältesten Bitcoin-Broker Mitteleuropas. Diese haben einiges in Planung, was zum Beispiel eine integrierte Wallet betrifft, was Lightning betrifft. Und wie gesagt, mit dem Code, was Bitcoin bringt, spart ihr euch gleich mal für 6 Monate 21% bei den Gebühren. Das gilt auch für bestehende Kunden, also unbedingt reinhauen und unbedingt reinhören. Jetzt in die kommende Folge, auf die könnt ihr euch freuen, ein Duell. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gemacht habe, dass ich wirklich zwei Gäste hatte, die unterschiedlicher Meinung waren. Diesmal war es so, es geht um Bitcoin, es geht um digitalen Euro, es geht um die Frage, ob unsere Währungen sterben oder der digitale Euro kommt, nicht kommt, wie er ausgestaltet ist. Hört einfach rein, jetzt geht's los. Liebe Sarah, lieber Marc, wir reden heute über Bitcoin, wir reden über den digitalen Euro. Marc Friedrich ist Bestsellerautor, YouTuber, viele kennen ihn, Sarah Balurovic. Du bist von der Digital Euro Association, du bist dort Strategic Advisor. Kannst du einfach anfangen, erstens mal kurz zu erzählen, was du eigentlich da tust, was ihr eigentlich tut, und dann gleich springen wir ins Wasser und mit diesen zwei Polen, digitaler Euro und Bitcoin.
Gerne. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und zweitens, um jetzt mal direkt quasi den Sting rauszunehmen. Ich bin nicht dem Eurosystem angehörig, ich komme nicht von einer Zentralbank oder dergleichen. Ich sehe auch durchaus den digitalen Euro sehr kritisch. Ich denke, das wird heute durchkommen. Warum ist das so? Das ist so, weil die Digital Euro Association nicht unbedingt ein Advokat für den digitalen Euro ist. Wir kümmern uns um Themen so wie Stablecoins, E-Money-Tokens, Commercial Bank Money-Tokens und auch Zentralbankwährungen in digitaler Form. Aber wie gesagt, das bedeutet nicht, dass wir es alles quasi nur rot nicht sehen. Genau. Wir kritisieren das auch relativ harsch teilweise.
Okay, aber jetzt nur, damit wir die Basis legen. Über Bitcoin reden wir noch, haben wir jetzt schon geredet, kommt auch. Aber wir müssen diese beiden Pole. Erste Frage vielleicht. Glaubst du ganz persönlich, dass wir jetzt überhaupt hier über den digitalen Euro reden würden, wenn es Bitcoin nicht gäbe?
Nein.
Das heißt, das war schon, weil das ist ja offiziell, wird das ja nicht zugegeben quasi, dass das der Grund
ist. Nein, natürlich nicht, aber es wird ja auch nicht zugegeben, dass Guillaume und Libra da irgendwas, also später dann Libra, was damit zu tun hat, aber das ist ja auf jeden Fall durchaus so und das hat ja in jedem Land weltweit diese Diskussion überhaupt erst auf den Tisch gebracht, ja. Also davor gab es in Finnland tatsächlich nicht nur Gespräche, sondern tatsächlich sogar auch eine Karte, die man dann auch benutzt hat. Das Projekt ist mittlerweile aber wieder auf Eis gelegt worden, nicht nur, weil das sehr kalt da oben ist, sondern eben auch, weil es einfach gefailt ist. Also da gab es dann zwei Kartenschlitze und die Leute haben nicht verstanden, in welchen sie da jetzt die CBDC-Karte einzustecken haben. Aber das war meines Wissens nach das einzige CBDC-Projekt, was vor Bitcoin und Libra Diem dann überhaupt ja, ins Gespräch kam. Also ich verstehe den digitalen Euro auf jeden Fall so. Aber ich verstehe auch die EZB da, dass sie natürlich das nicht nennen, ne? Das ist natürlich klar.
Was ist denn jetzt der digitale Euro? Kannst du das irgendwann, weil der große Problem ist, okay, Bitcoin zu erklären ist schwierig, aber digitaler Euro zu erklären ist unmöglich.
Ja, charmant, ist fast dran, ja. Ja, also erstmal gibt es natürlich nicht den digitalen Euro, also der digitale Euro von Stablecoin-Emittenten oder E-Money-Emittenten ist natürlich genauso im Endeffekt ein digitaler Euro. Jetzt hat natürlich die EZB das Wort für sich gepachtet so ein bisschen. Wenn man da jetzt auf die Website geht, dann sieht man mittlerweile die Landingpage zu dem Thema ganz groß. Haben sich auch einen tollen Ombre-Effekt überlegt, ja, in blau und pink mittlerweile. Und da geht es dann um den Retail-CBDC, also den für Endkonsumenten, aber eben auch für Merchants und Unternehmen im Endeffekt. Und das ist quasi der eine CBDC, den es gibt. Und den anderen, den es gibt, der aber total uninteressant ist, weil es den quasi schon gibt, den gibt es auch auf Blockchain. Das ist beim Retail-CBDC eben, also ist noch nicht letztendlich beantwortet, gibt's
also,
aber nicht.
Also Retail ist das, was sozusagen Normalsterbliche wie wir im Alltag nutzen sollen und das andere...
Genau, ist nur für Banken zugänglich. Okay. Also da haben wir überhaupt keinen Zugriff drauf und da läuft natürlich auch das größere Volumen im Endeffekt drüber. Und der Retail-CBDC, das ist natürlich ein Witz daneben, also was Endkonsumenten im Endeffekt in der Eurozone hin und her schicken.
Marc, hast du gewusst, dass, weil du hast das erwähnt auch, Sarah hat erwähnt, Libra, und das war ja, glaube ich, wirklich der, also es war nicht Bitcoin offiziell der Startpunkt, sondern Mark Zuckerberg geht auf die Bühne, sagt, warum kann ich ein Foto verschicken und nicht Geld, wir machen jetzt eine Währung, und 3 Minuten später läutet sich das Telefon und sagt, nee, du machst jetzt hier keine Währung. Mark Zuckerberg hat eine Ziege, die Bitcoin heißt. Wusstest du das? Steht das in deinem Buch?
Das ist tatsächlich neu, aber für die nächste Auflage werde ich
es gleich mal reinschreiben.
Hey, cool. Ja. Nee, wusste ich nicht.
Was hältst du vom digitalen Euro?
Nichts.
Kannst du es elaborieren?
Ja gut, also wir haben ja eigentlich schon ein digitales Geldsystem, weil über 90% aller Zahlungen im Eurosystem werden ja digital ausgeführt. Und wie du schon gesagt hast, selbst Frau Lagarde scheitert daran, die Vorteile des digitalen Euros zu erklären. Ich habe auch mehrere offizielle Anfragen gestartet und habe halt immer wieder das übliche Pamphlet bekommen. Mir erschließt sich bis jetzt nicht, und ich habe auch mit einigen Notenbankern darüber gesprochen, was denn wirklich die Vorteile sind für die EZB, aber auch vor allem für den Verbraucher. Ja, also ich weiß, was die Vorteile für die EZB sein sollen. Also mehr Kontrolle, keine Bankenruns und so weiter und natürlich auch ein Gegenspieler zu Kryptowährungen oder zu Bitcoin. Aber für den Endverbraucher gibt es nichts, weil wir haben eigentlich alles schon. Deswegen sehe ich da keinen Mehrwert. Ich sehe eher die Gefahren von CBDCs, weil es natürlich wieder zentrale, planwirtschaftlich organisierte Währungen sind, die sowieso irgendwann inflationiert werden und scheitern.
Glaubst du, dass da... Das ist ein bisschen eine Suggestivfrage, weil man sieht es ja leider Gottes schon, aber glaubst du, dass es in Europa auch ein Problem für Bitcoin und auch für Bitcoin-Firmen ist, wenn da jetzt ein Konkurrenzprodukt von offizieller Seite auf den Markt gebracht werden soll?
Jein. Klar, erstmal wird es einen Gegenwind geben. Vielleicht gibt es auch vielleicht dann Regularien oder sogar Verbote, wer weiß, ne? Nach dem Motto, ihr müsst aber jetzt dieses Zwangsgeld verwenden, den digitalen Euro. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, die beste Werbung für Bitcoin, weil die natürlich scheitern werden, weil die Fehler machen werden, weil es zentralisiert ist. Und wir alle wissen ja, dass zentrale Systeme immer irgendwelche Probleme haben, scheitern und Krisen verursachen. Aus dem Grund schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Ich glaube, es wird der größte Marketing-Effekt für Bitcoin sein und auch für Bitcoin-Firmen.
Also um es jetzt mal überzudramatisieren, das Ganze. Ludwig von Mises hat bereits Anfang der 20er Jahre dargelegt, warum der Sozialismus nicht funktionieren kann. Wir haben es trotzdem 80 Jahre lang versucht und die Leute, die in dieser Zeit geboren wurden und darunter gelitten haben, hatten nichts davon, dass wir theoretisch wissen, dass es nicht funktionieren kann. Das meine ich.
Die Gefahr droht natürlich, bin ich ganz d'accord. Und wir wissen ja auch, dass Sozialismus und Planwirtschaft wieder en vogue ist in Zeiten wie diesen. Und deswegen befürchte ich auch, sie werden es durchdrücken. Und es wird wahrscheinlich auch zu einigen Komplikationen, Kollateralschäden führen. Aber ich glaube, Bitcoin ist so stark geworden und auch die Community, dass es wie eine Graswurzelrevolution sich friedlich ausbreiten wird. Und die Menschen werden einfach in den kommenden Jahren durch eine weitere Inflationswelle, durch geopolitische Anspannungen oder Kriege, werden sie erkennen, okay, was ist der beste Store of Value? Wie kann ich am besten mein Vermögen tatsächlich sichern? Wie habe ich am wenigsten Drittparteienrisikos? Und die Menschen werden mit der Nase drauf gestoßen werden, dass sie eigentlich sich mit Bitcoin auseinandersetzen werden müssen. Und es wird die kommenden Jahre werden das uns automatisch bringen. Das wird jeden erreichen und jeder wird sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Und mit jeder Krise werden ja mehr Menschen in das Bitcoin-Netzwerk, ins Rabbit Hole hineingespült.
Darf ich direkt darauf
eingehen? Unbedingt. Ich wollte gerade sagen, es geht nicht darum, dass ich hier die Fragen verteile, sondern lass uns plaudern. Ja?
Cool. Also erstmal waren 10 Punkte mit drin, die ich jetzt gerne ansprechen würde. Ich werde mich wahrscheinlich irgendwo verlieren. Aber wir fangen mal mit dem ersten an. Jetzt hast du so ein bisschen suggeriert, dass es einen Zwang geben wird. Ja? Ich verstehe die Kritik, die daherkommt. Nicht zuletzt im Bundestag wird ja auch angebracht. Ja? Was natürlich immer so leicht aus einer populistischen Richtung kommt. Warum sage ich das? Weil es wird ein Haltelimit diskutiert. Und das wird jetzt auch, jetzt sagst du wahrscheinlich, ja, erstmal ist das so. Das ist jetzt aber eine Pandora-Box. Kann ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nichts weiter zu sagen, außer natürlich ist das so, ja. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir auch Vergleichswerte aus anderen Ländern haben, wie das aktuell ist. Und da ist es natürlich so, dass es auch ein Haltelimit gibt, das aber überhaupt nicht ausgereizt wird. Und die EZB, also die Erwartungshaltung, die hinter der Adoption zum digitalen Euro steckt, natürlich meiner Meinung nach ähnlich sein kann und auch ähnlich ist. Die möchten ja überhaupt, die haben auch kein Interesse daran, dass auf einmal gar keine Liquidität mehr in Geschäftsbanken, also Commercial Banks, ist, weil natürlich dadurch Liquidity Requirements, Basel-Akkord beispielsweise, das muss ja alles auch reviewed werden. Also es geht ja nicht nur darum, digitalen Euro einzuführen. Gleichzeitig möchte ich auch betonen, die Rolle von Bargeld wurde zu dem Zeitpunkt, als der Draft für das Legislative Proposal vom digitalen Euro vorgeschlagen wurde, nochmal vertieft, also in der Bevölkerung. Ich glaube nicht, dass meine Oma, die nach wie vor mit Bargeld bezahlt, only, wenn du die fragst, woher kriegst du dein Cash her? Von Opa. So. Der wird nicht zugemutet, dass die irgendwann mit einer CBDC bezahlen muss. Das glaube ich. Ich kann mir vorstellen, dass in einigen Jahren eine gewisse Generation nicht mehr da ist und die Dinge dann anders aussehen. Ich glaube aber auch, und da komme ich zum zweiten Punkt, weil du gesagt hast, Unruhen. Die Klimakrise ein Beschleuniger dafür sein kann, dass also entweder sich jetzt Leute für Bitcoin anfangen zu interessieren, sich einzulesen und das verstehen. Und ich stehe Bitcoin als Store of Value, nicht als Zahlungssystem, als Store of Value, unglaublich positiv gegenüber. Punkt. Glaube aber, dass wenn man sich mit dem Zahlungssystem auseinandersetzt und mit den Umwelteinflüssen, die damit einhergehen, ich verstehe, warum Proof of Work also notwendig ist und dass es nicht dass es nicht ohne funktioniert. Glaube aber trotzdem, dass das ein Argument sein kann, dass Leute, die Bitcoin an sich unglaublich beeindruckend finden, super finden, total verstehen, wofür es ist und es toll finden, sich aber im Anbetracht der Tatsache, in welcher Situation wir uns befinden, trotzdem gegen Bitcoin entscheiden würden als Zahlungssystem, einfach aus dem Grund, dass wenn unsere Welt oder also unsere planetaren Grenzen überschritten werden, sie das nicht in Einklang bringen mit den Herausforderungen, die wir dann tatsächlich haben. Und das, da sehe ich ein Rennen gegen die Zeit.
Zum ersten Punkt, also die EZB hat ja vieles beschlossen in der Vergangenheit und hat es auch gerne dann gebrochen. Zum Beispiel die Maastrichter Kriterien hat sie einfach ad acta gelegt, hat alle Gesetze gebrochen, die sie selbst sich auferlegt hat. Wir sehen auch, dass die EZB jederzeit bereit ist, ihr Mandat massiv auszuweiten. Jetzt haben wir eigentlich schon eine grüne und eine woke EZB, was ich auch fraglich finde, weil es nicht das Hauptmandat eigentlich der EZB ist. Und wir werden sehen, wohin die Reise geht. Also ich traue denen halt nicht, weil ich habe sie nicht demokratisch legitimiert. Mir wäre es lieber, wenn das Geldsystem demokratisiert werden würde. Aber es muss jeder selbst entscheiden. Und zum zweiten Punkt, Bitcoin ist ja die Lösung genau für diese Frage. Also natürlich, das Fiat-Geldsystem verbraucht viel mehr Energie. Wir haben die Banken, die beleuchtet werden müssen, die Geldtransporte und so weiter und die ganzen Geldüberweisungen etc. Und Bitcoin hat ja Lösungen parat. Also Bitcoin hat ja schon jetzt nachweislich 56% der Energie, die für den Proof of Work...
Stopp, woher kommt diese Stichprobe? Welche Mitglieder haben das eingereicht?
Die 56%
Welche haben das selbst angegeben, dass sie Grüne Energie benutzen. Und was ist die grüne Energie?
Die grüne Energie sind erneuerbare Energien, sind
Was sind erneuerbare Energien?
Solarenergie, Windenergie.
Da ist Atomenergie übrigens auch noch mit bei.
Ja, ich finde Atomenergie super. Ich bin ein riesen Fan davon.
Moment. Nee, aber wir müssen hier kurz reinspringen. Wir sind hier immer noch in Österreich, was Atomenergie betrifft. Da reden wir nicht drüber, okay?
In Deutschland auch nicht mehr.
Ich tue mir jetzt ein bisschen schwierig. Aus zwei Gründen. Erstens habe ich versprochen, neutral zu bleiben. Zweitens möchte ich jetzt nicht eine reine Energiedebatte daraus machen.
Da ist das Ding. Die absoluten Legenden von Coinfinity haben den Affiliate-Code rübergeschoben. Mit was Bitcoin bringt, in einem Wort, spart ihr euch jetzt 21% der Gebühren bei Coinfinity für die ersten 6 Monate für Sparplan, Kauf und sonstige Stack-Bedürfnisse. Coinfinity feiert im Jahr 2024 das 10-jährige Bestehen und das gilt es zu feiern. Die Community von Was Bitcoin bringt ist die erste, die so einen Code erhält. Das Angebot gilt natürlich auch für bestehende Kunden und für Neukunden ist es der perfekte Grund, von eurem alten, verstaubten, langweiligen Bitcoin-Broker zu einem echten, orangen Helden zu wechseln. Zu Coinfinity. Die Website ist coinfinity.co. Die App gibt es in allen gängigen App-Stores. Happy Birthday, Coinfinity. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Stacken.
Egal ob im Wohn- oder im Schlafzimmer, egal ob im Büro oder in der Industriehalle, eine Bitcoin-Heizung, die zahlt sich immer aus. Und 21 Energy hat jetzt die allerneuesten Geräte für euch. Für zu Hause oder für die Industrie. Der Ofen Pro zum Beispiel, kleiner als je zuvor, effizienter als je zuvor, die neueste Bitcoin-Mining-Technik verbaut und dabei flüsterleise. Geht auf 21energy.com und seht euch die Produkte an. Mit was Bitcoin bringt, in einem Wort, gibt es 5% Rabatt. Und das gilt auch, wenn man einfach nur einen Miner kaufen möchte, denn auch die hat 21 Energy im Programm. 21energy.com und auf der Website gibt es auch einen neuen Rechner für deine Heizkosten.
Die Frage nach der von Bitcoin und Energie ist, also man kann sie einerseits können wir uns darüber streiten, wo kommt die Energie her, die in Bitcoin hineingeht. Andererseits können wir uns die ökonomische Frage stellen, ja, wenn wir wieder sparen können, und das ist ja mit dem Euro de facto nicht möglich, und du hast es ja auch schon gesagt, das ist ja auch das, was die EZB auch relativ offen sagt, wir wollen ein Zahlungssystem machen, wir wollen keinen Store of Value machen, aber wenn wir einen Store of Value haben, dann können wir auch wieder unsere Konsumation in die Zukunft verschieben. Das ist dann vielleicht schlecht für die Konjunktur, aber gut für die Umwelt. Siehst du das? Bei Bitcoin als Option?
Ich finde, alles, was um Bitcoin passiert, was gut redet, dass Bitcoin so viel Energie verbraucht, was nicht mit Proof of Work isoliert als Mechanismus betrachtet, ist meiner Meinung nach Greenwashing, full stop. Der Blockchain Council ist meine Meinung und nicht nur meine Meinung, sondern der Blockchain Council, aus wem besteht er? Der besteht aus Unternehmen, die ein Interesse daran haben, Investoren zu incentivieren, weiterhin in sie zu investieren.
Warst du schon mal bei Miner, also in Mining-Firmen, Mining-Farmen? Warst du schon mal dort? Also ich war in Island zum Beispiel, da wird aus der Erde Energie verwendet.
Das ist jetzt ein Einzelbeispiel. Nö,
es kann ich ganz viele nennen. Also es gibt so
natürlich,
viele Wasserfälle,
aber Branded Energy. Das ist nicht die Realität.
Aber lass mich doch auch mal aussprechen, kurz, das mal meinen Punkt zu machen. Also ich habe ganz klar recherchiert, auch in meinem Buch dafür, dass natürlich gestrandete Energie, die normalerweise verpuffen würde, wird verwendet. Wir sehen immer mehr Unternehmen, die versuchen, genau das zu tun. Und Bitcoin ist für mich sogar die Lösung dafür. Und nochmal, die wichtigste Frage eigentlich generell ist, was ist denn uns eigentlich ein demokratisches Geldsystem wert, was endlich Staat und Geld trennt, nachdem wir jetzt seit 2000 Jahren sehen, dass jedes staatliche Geld nach 80 bis 100 Jahren scheitert und die breite Bevölkerung entweder in Krieg oder in Armut versetzt. Dahingehend würde ich sagen, da würde ich sogar doppelt so viel Energie verwenden, um ein besseres Geldsystem zu schaffen, was dann auch den Menschen ihre Kaufkraft erhält. Und das werden wir in einem Fiat-Scam-System niemals erleben. Niemals.
Okay, selbst wenn das so ist, jetzt gehen wir doch mal durch, was dann
passiert. Ist so.
Oh, ja, gut, wir laufen jetzt damit los. Also was passiert denn? Dann kannst du mich durch die Schritte durchlaufen. Was passiert jetzt, wenn ein Michael Saylor, der aktuell durch MicroStrategy ungefähr 220.000 Bitcoin hält, irgendwie sowas um den Dreh, und Elon Musk oder beziehungsweise Tesla natürlich dann als Corporate Entity, aber da auch noch eben oben mit dabei ist. Ich weiß, dass natürlich jetzt dann, also Cantillon-Effekt am Anfang noch eintreten würde, im Sinne von, erstmal würden diejenigen, die jetzt nah am Bitcoin-System sind, also im Sinne von früh viel investiert haben,
profitieren.
Lass mich mal zum Kaffee ein. Und was passiert dann? Also wie kommen wir dann zu einem Punkt, wo dann Bitcoin als Zahlungssystem so gut funktioniert, dass ein Gleichgewicht in der Gesellschaft herrscht, wo dann eben nicht ein paar neue Gewinner sind oder ein paar alte Gewinner, die sogar noch
mehr Gewinner sind. Darf ich kurz reinspringen? Ist ja mein Podcast. Mich würde interessieren, in deiner Welt, Sarah, wenn du sagst, okay, Store of Value, ja, wenn, da haben wir auch ein Problem, weil meiner Meinung nach kannst du jetzt den Store of Value auch nicht vom Proof of Work trennen, aber sagen wir mal, also wie würde das aussehen? Sagen wir mal, die Kombination aus Fiat und Bitcoin als quasi Store of Value.
Ich glaube, Fiat ist überhaupt kein Store of Value.
Nein, ich sage ja, also Fiat als einen Teil und ja, dann Bitcoin, also wie würde diese Welt aussehen? Bevor wir quasi die Frage stellen, eine Bitcoin ohne Welt, wie sieht die kombinierte Welt aus?
Die kombinierte Welt, denke ich, sieht so aus, dass man einen Prozentteil eben in seinem Store Value hat und das, was man im alltäglichen Gebrauch haben möchte, muss eben frei zur Verfügung hat. Und so handhabe ich das, ehrlich zu sein, selber. Und man wird staunen, aber den Großteil meiner nicht liquiden Assets halte ich in Bitcoin.
Aber ja, gut, bravo. Also das heißt, wir sollen auf das hören, was du tust und nicht, was du sagst.
Nee, wieso? Ich hab doch das Fiat-System überhaupt nicht verteidigt, denke ich, meiner Meinung nach.
Also das Proof of Work ist, glaube ich, insofern, also mit dieses Greenwashing, da müssen wir nochmal drüber reden, ja? Weil es gibt ja keine Alternative zu Proof of Work, sonst würde ja Bitcoin nicht funktionieren.
Ja, das ist richtig. Ich glaube ja auch überhaupt nicht, dass Bitcoin sich dahingehend ändern soll, weil das ja eben auch die Unique Value Proposition teilweise ist von Bitcoin. Ich stelle mir dann halt nur schon die Frage, wenn wir uns bewusster werden sollten, was natürlich wünschenswert wäre im größeren Kontext der Probleme, die wir jetzt haben, ob einem dann bewusst wird, also ob man dann irgendwann anfängt, in Budgets zu denken. Und wenn eben eine Bitcoin-Transaktion ungefähr 400 Tonnen CO2 kostet.
Okay, sorry. Eine Bitcoin-Transaktion kostet nicht 400, das ist einfach falsch. Es ist eine Bitcoin-Transaktion, na gar nichts. Das Bitcoin-Netzwerk läuft sowieso, unabhängig davon, wie viele Transaktionen ich mache. Und diese Rechnungen, die du da zitierst, kommen direkt aus den Notenbanken. Direkt vom
Gegenspiel. Nee, die kommen aus der Oxford-Studie. Dazu, dass Bitcoin so grün ist, tatsächlich.
Nee, also muss ich auch widersprechen. Also vor allem, du hast ja vorhin gesagt, Fiat wäre, also oder CBDCs wären besser. Also ich meine...
Wann habe ich das gesagt?
Nee, also du hast gesagt, Bitcoin wäre praktisch eine Umweltsau. Das ist ja das Thema, oder? So wird es ja auch dann immer wieder kolopiert oder vorangetrieben. Jetzt habe ich meinen Punkt leider vergessen, weil ich jetzt gerade so geschockt war über die Aussage.
Aber wenn wir sagen, Bitcoin ist, wenn du sagst, ich versuche ja quasi das jetzt auf eine Ebene zu holen.
Bitte?
Wenn wir sagen, okay, die gesamte Energie, die in Bitcoin reinfließt, ist A, erneuerbar, also richtig grün, nicht mal Atomstrom, sondern nur Wasserkraft aus der Donau. Und
lokal auch noch.
Naja, eben, das 30%, und das ist korrekt, 30% des Bitcoin-Netzes sind ja jetzt schon off-grid. Also das ist ja Strom, der einfach sonst einfach verblasen werden würde. Ist ja egal, ob der fossil ist oder nicht. Das sind Nebenprodukte der bereits bestehenden fossilen Erzeugung, die kann man natürlich kritisieren. Aber wir sind uns einig, dass wir Bitcoin gut finden. Und du hast ja auch gesagt, das heißt, wenn wir es schaffen würden, dass Bitcoin 100% grün ist, dann wäre dieses Problem auch gelöst. Ist es das zumindest, dass in diesem Fall?
Für mich schon. Ich glaube, andere würden sich dann fragen, ist es mir das trotzdem also wert? Für mich wäre es das dann, aber das ist ja aktuell nicht der
Fall. Bitcoin ist ja ein Kind der Krise. Bitcoin ist ja praktisch das Resultat unserer Fiat-Welt. Die ganzen Probleme, von denen du sprichst, also Klimawandel und so weiter, die sind ja vor allem durch das Fiat-Geldsystem beschleunigt worden, weil wir auf einmal eine Globalisierung hatten. Wir hatten auf einmal dieses Fiat-Geldsystem weltweit ausgerollt. Wir wollen Erdbeeren aus Chile im Winter. Wir wollen billige Produkte aus China. Das geht, und dann haben wir auch eine Fehlallokation von Geld, also diese Energie. Das heißt, wir haben dann auf einmal die Möglichkeiten im Fiat-Geldsystem komplette, ich nenne es mal ganz drastisch, Gehirnfürze der Politik zu finanzieren. Das geht natürlich im Bitcoin-Standard nicht. Das geht nur mit dem Fiat-Geldsystem. Und diese Fehlentwicklung in der Ernährung, in der Kultur, gibt es 1000 Beispiele, die ich auch jetzt versucht habe, immer wieder aufzuzeigen. Und das heißt, Bitcoin ist ja die Lösung genau für das, was das Fiat-Geldsystem oder auch CBDCs verursachen werden in Zukunft.
Warum gehst du denn davon aus, dass CBDCs das weiterhin verschlechtern?
Weil es weiterhin in der Hand einer nicht demokratisch legitimierten Notenbank ist, weil es weiterhin Sozialismus ist, weil sie weiterhin auf den Knopf drücken und weil es weiterhin zu Armut, Ungerechtigkeit und wahrscheinlich auch Unruhen und Kriegen führen wird. Ganz klar.
I hear you. Das kann durchaus sein. Deswegen interessiert mich ja jetzt dann die Erklärung, inwieweit die neuen Gewinner von Bitcoin quasi ausgelevelt werden, also über die Zeit.
Genau. Dann.
Also wie stellst du dir das vor?
Also vorab, im Fiat-Geldsystem haben wir natürlich auch eine perverse also viel mehr Konzentration von viel Geld bei wenigen Menschen. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit ja Milliardäre im dreistelligen Bereich. Und im Fiat, im Bitcoin Bereich gibt es natürlich auch diejenigen, die früh adoptet haben, die früh Bitcoin entdeckt haben. Das sind natürlich auch die Profiteure. Aber ich glaube natürlich dadurch, dass wir vielleicht auch ein zweites Level aufbauen werden, ne? Dass man sagt, Bitcoin ist das Fundament, ja, und darauf kann man ja irgendwas draufbauen. Genauso mit dem Goldstandard. Wir hatten den Goldstandard, aber keiner ist mit Goldmünzen rumgelaufen bis 1970 oder 71, sondern die hatten dann halt auch den Dollar zum Beispiel. Es wird Möglichkeiten geben. Der Mensch ist kreativ, innovativ genug, um sowas voranzubringen. Aber ich vertraue halt keiner zentralistischen Stelle. Ich würde das gerne endlich mal dezentralisieren. Weil 2.000 oder 5.000 Jahre Geldgeschichte ganz klar zeigen, Staat und Geld zusammen funktioniert nicht. Das schwächste Glied in der Kette ist immer der Mensch. Das System wird irgendwann aufgebrochen durch Druckerpresse, durch Inflationierung des Systems, durch Kriege und so weiter. Und es wird halt dann in einem demokratischeren Geldsystem nicht mehr so funktionieren.
Aber du weißt schon, dass es ein Riesen, also es ist trotz, also Bitcoin ist immer noch in einer extrem experimentellen,
absolut,
jungen Phase. Sowas haben wir noch nicht versucht.
Ja, das erste Mal seit 6.000 Jahren, klar, d'accord.
Gibt es nicht auch negative Effekte?
Nenn mir welche.
Na, ich frage, ich bin hier zu Fragen stellen.
Ja, du sagst, dein Podcast. Bestimmt wird es auch, also ich glaube nicht, dass jetzt Bitcoin die Lösung für alles sein wird, aber es ist eigentlich die einzige Chance, alternativ und wie ich finde, die beste, die wir jemals geschaffen haben. Weil wir zum allerersten Mal Staat und Geld trennen. Wir haben einfach gesehen im Rückspiegel der Geschichte, dass staatliches Geld einfach nach 80 bis 100 Jahren im Schnitt immer scheitert. Und wir sollten vielleicht mal das andere Experiment eingehen, wie Einstein es gesagt hat. Also immer das Gleiche zu tun und zu wissen, was passiert, ist eigentlich dumm. Und das machen wir halt seit Tausenden von Jahren. Und aus dem Grund würde ich sagen, lasst uns dieses Experiment einfach weiter vollziehen. Ich meine, wir sind jetzt einfach schon so lange im Lindy-Effekt, dass wir Bitcoin hat sich etabliert. Wir sehen die Adoption der Wall Street. Wir sehen, dass Bitcoin in den USA immer mehr umarmt wird. Wir sehen, dass Bitcoin bleiben wird. Wir sehen, dass Bitcoin an den Finanzmärkten gehandelt wird, dass es in den Medien ist, dass es immer mehr angenommen wird, dass immer mehr Menschen sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, wir sind jetzt schon über die Experimentierphase hinaus. Aber natürlich werden sich im nächsten Jahr noch weitere Probleme ergeben. Die Energiefrage war ein massives Problem, ganz klar.
Sarah, ihr arbeitet als Digital Euro Association auch mit den Stakeholdern rund um den digitalen Euro, also auch Finanzindustrie und mit der EZB. Mark hat gerade ein wichtiger Punkt erwähnt. In Amerika scheint so die Einstellung zu Bitcoin entspannter zu sein als in Europa. Woran liegt das? Und checken die das in Europa langsam, dass die in Amerika das irgendwie anders angehen? Oder hast du nicht den Eindruck?
Den Eindruck habe ich nicht, nee. Nicht wirklich. Also Zentralbanker, glaube ich, bringen da teilweise so ein bisschen mehr ihre Persönlichkeit dann mit in den Job. Ich glaube, dass das akzeptierter ist in Amerika und sich das so ein bisschen etabliert hat, so ein bisschen als Kultur. Das kennt ihr ja auch. Also das ist ja nicht einfach nur ein Freizeitthema wie jedes andere, sondern das ist ja wirklich mit tiefen Glaubenssätzen verbunden. Mir kommt es so vor, als würde vor allem bei der EZB, da kommen ja auch verschiedene Kulturkreise und so weiter zusammen, dass dieses Bring Your Whole Self to Work, was hast du am Wochenende gemacht, womit hast du dich auseinandergesetzt, halt noch deutlich kleiner gehalten wird. Also wir sehen das ja auch, wie zurückhaltend die EZB ist mit jeglichen Äußerungen. Die treten dementsprechend auch eben nur sehr, sehr selten in den Dialog und wenn dann nur im geschlossenen Raum. Und selbst Leute, die vorher woanders waren, dann entweder reinwechseln oder andersrum, die sprechen natürlich dann, wenn sie draußen sind, ganz anders über das Thema. Ich denke mal, dass da sehr, sehr hohe Auflagen auch gelten, eben weil das Thema so politisch umstritten gerade ist.
Aber die beiden deutschen Vertreter, Schaaf und Binzel von der EZB, sind sehr, sehr deutlich in
natürlich, ihrer Ablehnung. Natürlich, natürlich. Aber das ist ja dann quasi mit der Kommunikationsstrategie der EZB in Einklang. So meine ich das. Also ja. Es gibt ja im umgekehrten Fall keinen Zentralbanker aktuell, der mir bekannt wäre, innerhalb der europäischen Zone, der sich so ausspricht für Bitcoin. In Ungarn sieht das ja zum Beispiel auch ganz anders aus. Oder in der Ukraine, die sind ja deutlich auch gewollter, deren digitale Zentralbankwährung mit DeFi zu verbinden. Und die haben da ja auch schon, also nicht nur die Pilotprojekte ausgerollt, sondern ganz konkrete Ideen, was die auch machen wollen mit dem Thema Metaverse, mit dem Thema NFT und so. Also die gehen da ganz, ganz anders mit um. Und da fragt man sich dann in Europa schon, warum wird bei uns diskutiert, ob wir vielleicht offline Zahlungen bekommen als quasi das höchste der Gefühle.
Also vor der ungarischen NFT-Zentralbankwährung habe ich jetzt keine Angst, muss ich sagen.
Also. Soll es ja auch nicht haben. Ich wollte ja nur sagen, dass nicht alle Zentralbanken so verschlossen sind dem Thema gegenüber.
Es stimmt aber, dass in Amerika, also ist jetzt nicht so, dass die Notenbanker in Amerika sich positiv zu Bitcoin äußern. Aber die Wall Street ist offenbar sehr interessiert an Bitcoin. Ist das eigentlich gut oder schlecht?
Fragst du mich?
Ja, euch beide.
Ich sag schlecht. Weil wir sehen einfach, also natürlich die Gefahr ist da, dass wir haben ja gesehen, was die ETFs alles aufsaugen an Bitcoin. Es war gut für den Preis und natürlich auch gut als Medienkampagne. Aber ich habe schon Befürchtungen, dass die natürlich irgendwann mal dann den Riegel umschieben und vielleicht was anderes machen. Also in den AGBs steht zum Beispiel drin, also BlackRock darf entscheiden, was praktisch in den Bitcoin-ETFs drin ist. Das kann vielleicht auch irgendein anderer Bitcoin sein. Ja, gibt es ja genügend. Green Bitcoin oder so.
Aber da steht natürlich, also steht drin, also bei Bitcoin kann man Forks machen. Das heißt, da kann man sagen, nein, eine Gruppe biegt jetzt ab, macht was anderes. Und da muss natürlich BlackRock sich vorbehalten, zu entscheiden, in welche Richtung
genau.
Gehen, weil das ist ja auch im Sinne der Kunden. Aber sollte, also quasi die Gefahr, ich verstehe natürlich, dass eine Gefahr der Zentralisierung von vielen Coins an einer Stelle grundsätzlich zu besprechen ist. Aber die machen das ja A für ihre Kunden und B, wenn sie dann quasi mit dem Investment, das ihre Kunden ja eingegangen sind, irgendeinen Schindloder treiben, wäre das ja jetzt nicht sonderlich positiv für BlackRock.
D'accord. Also wie gesagt, wir werden sehen, wohin die Reise führt. Wir wissen ja, wie es in der Vergangenheit oftmals gelaufen ist mit den großen Hedgefonds, was dann passiert. Die werden natürlich immer versuchen, sich selbst zu schützen, als auch wahrscheinlich ihre gut betuchten Kunden. Aber irgendwie vom Gefühl her, denke ich mal, ja, also als Marketingmaßnahme für Bitcoin natürlich gut. Aber irgendwie habe ich jetzt nicht so die volle, also wie andere gesagt haben, wow, geil, jetzt endlich wird es adaptiert und die Wall Street hat Bitcoin entdeckt und umarmt. Klar, aber wir werden sehen, wohin es langfristig geht, weil die Konzentration wieder, dass dann viele Coins bei BlackRock oder bei Vanguard oder so sind, ist natürlich...
Vanguard
erstmal nicht, aber FANEC und Vanguard vielleicht irgendwann mal, wenn sie aufwachen. Brauchen auch 7 bis 8 Jahre wahrscheinlich.
Was sagst du als Bitcoin-Investorin dazu, Sarah?
Ich finde die Frage spannend. Ich wundere mich, dass du das so siehst. Ich sehe es relativ neutral, also für Store of Value, denke ich, ist es sinnvoll, um das weiterhin zu etablieren. Ich frage mich halt, was das halt macht mit den Unternehmen, die aktuell meinen, jetzt gar nicht unbedingt, also teilweise, ja, wobei auch anfangen, nicht mehr in den USA zu sein. Ne? Aber im Sinne von, was passiert dann mit der Zentralisierung von den Miner-Zentren? Das frage ich mich dann halt. Also was zahlt quasi auf Store of Value auf den Weg ein und was zahlt auf das Zahlungssystem ein? Und ich glaube, fürs Zahlungssystem sehe ich es ähnlich wie du, für Store of Value sehe ich es positiv.
Aber das ist eine gute Frage, wo beginnt deiner Meinung nach die Grenze zwischen dem Zahlungssystem und dem Store of Value? Also, weil du sagst, okay, Bitcoin ist ein Store of Value, aber Bitcoin ist ein Store of Value, mit dem ich jetzt den Markt, wenn ich ihm was zahlen will, auch zahlen kann. Das heißt, weißt du, was ich meine? Also,
ja,
wo ist da die Grenze?
Kann ich so selber gar nicht definieren. Ich glaube, wenn ich es mir in der Extremform jeweils vorstelle, also im Sinne von, es wird weiterhin Fiat geben, aber das immer als Safe Haven für diejenigen, die es dann als gut befinden, das sehe ich als realistischer, als dass jeder und jede versteht, wofür Bitcoin gut ist, es nutzt, ein Hardware-Device hat auf irgendeine Art und Weise, wo das dann auch eben genutzt wird und dass man sich quasi ohne Regierung drauf festlegt. Das kann sein, dass das einfach ist, weil wir das einfach noch nie hatten. Das möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber ich glaube einfach, dass aus jetziger Sicht das eine für mich realistischer ist. Und das wäre aktuell da ist keine klare Trendschärfe, würde ich sagen. Würde mich aber auch sehr deine Meinung zu interessieren.
Also ich glaube tatsächlich an die Evolution der Menschheit und dahingehend auch des Geldsystems. Und wir haben ja gesehen jetzt, wie viele Geldsysteme wir schon hatten. Und ich glaube einfach die kommende Zeit, die kommenden Krisen, die wir erleben werden, jetzt auch mit unseren Rekordschulden und geopolitischen Anspannungen, Deglobalisierung, eine multipolare Welt, dass die Menschheit sich auf ein neues Geldsystem einigen wird. Und zwar nonverbal und zwar wirklich mit einer Graswurzelrevolution, weil sie erkennen werden, durch das Ende des Fiat-Geldsystems, dass sie den Regierungen halt nicht mehr trauen können. Das sind drastische Meinungen, ich weiß, aber davon bin ich überzeugt, weil jetzt sehen wir ja, dass es global ist, das Problem. Wir hatten früher regionale Krisen, wir hatten die Euro-Krise, wir hatten dann irgendwie hier eine Krise, da ein Krieg und so weiter. Aber jetzt durchs Internet, durch die Zahlungsstränge und so weiter, ist es halt global und nicht mehr aufzuhalten. Und die Deglobalisierung ist im vollen Gange Und die Welt hat globale Probleme, die sie aber nicht zu lösen vermag, weil sie sich nicht einigt. Und da kommen wir jetzt in einen neuen Zyklus rein. Und dementsprechend werden die Menschen, egal wo, weil die Frage muss man sich ja mal stellen, warum haben wir global eigentlich ein Fiat-Geldsystem? Ja, hat ja keiner entschieden. Ja? Also sagen, komm, wir machen das global. Sondern alle haben sich freiwillig dafür entschieden. Und so werden sich auch für ein neues, gerechteres, demokratischeres Geldsystem freiwillig entscheiden. Und diesmal aber von unten, dass die Menschen sagen, hey, irgendwie, ich mache einen Exit aus dem jetzigen Geldsystem und suche mir eine Alternative. Und es wird aber nur passieren durch halt eine Katharsis, durch die Krise. Die meiner Ansicht nach am Horizont stehen und lauthals schreien, die kann man nicht mehr übersehen.
Glaubst du nicht, dass Menschen, also ich meine, dass das auch unglaublichen Widerstand stoßen wird?
Ja, natürlich, klar. Ich meine, überleg doch mal, wir rütteln an den Grundfesten unseres Systems. Ich meine, das war doch immer so. Im Jahr 1915, da wollte auch Kaiser Wilhelm nicht, dass die Autos jetzt irgendwie durch die Straßen fahren, weil er gesagt hat, hey, Pferde sind doch super. Ne? Oder,
heute wollen sie auch nicht mehr, dass die Autos fahren.
Ja, genau. Wir sind auf dem Weg zurück. Das ist ja schon klar. Das habe ich ja ganz klar immer wieder aufgezeigt, dass wir uns eigentlich zurückentwickeln mit Degrowth und so weiter. Aber das wäre ein anderes Thema. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Menschen einfach merken werden, in der alten Welt, so wie bisher, wird es nicht mehr funktionieren. Und der Widerstand wird gigantisch sein. Von den Notenbanken, von der Politik. Wir können uns ja alle nicht eine neue Welt vorstellen, wie es sein kann. Ich glaube, was in 5 oder 10 Jahren ist, werden wir nicht mal im Kleinsten uns vorstellen können. Überleg doch mal 100 Jahre zurück, dein Urgroßvater, wenn du ihm erklären müsstest, was Bitcoin ist oder das Internet oder dass du durch die Welt fliegen kannst, dass ich innerhalb von einer Stunde von Stuttgart nach Wien fliegen kann. Absurd. Aber so ist es halt, weil wir halt ein Primatenhirn haben. Ne? Wir können halt nur linear denken und diese Entwicklung, Bitcoin, exponentiell. Und so sind auch die Krisen.
Du überforderst jetzt mein Primatenhirn kurz, wenn du so schnell, wenn du so viel, so weit nach vorne springst. Aber ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Ganz kurz zurück, um auch dem Titel gerecht zu werden zum digitalen Euro, Sarah. Weil du gesagt hast, also Store of Value und Zahlungssystem, ja, okay. Also das heißt, wir können uns zumindest darauf einigen, dass Store of Value ist quasi ein Killer-Asset von Bitcoin. Weil Bitcoin ist auf 21 Millionen begrenzt und der Euro nicht. So, egal, ob er digital ist oder analog. Was ist sozusagen die Killer-App des digitalen Euro?
Das weiß die EZB selber nicht.
Ja, aber ich würde es gerne von der Sarah wissen.
Weißt ja, du? Ich kann mir jetzt auch nichts aus dem Ärmel schütteln.
Es gibt nichts. Ja,
es gibt keinen Grund. Also gut, der Grund, der natürlich dann immer kommt, ist paneuropäisches Zahlungssystem. Inwieweit das halt Sinn macht, dass dann halt Amazon zum Thema E-Commerce berät, also die EZB berät, wie sie das dann aufzusetzen hat, ist ja auch völlig zu Recht auf Widerstand gestoßen. Ja.
Und die Mastercard und diese Leute hupfen auch überall herum.
Richtig, ja. Also wie man sich dann davon abhängig machen soll, ist halt die Frage. Also nicht mal das Hauptargument ist ja wirklich stichhaltig.
Aber es gibt ja, also es gibt ein zulässiges Argument. Es gibt den Euro und das Euro gesetzliche Zahlungsmittel ist das Bargeld. Und das Bargeld wird von der Notenbank zur Verfügung gestellt. So wie, keine Ahnung, der Staat die Straßen baut, sage ich jetzt mal. Das heißt, das Bargeld ist ein öffentliches Gut. Dass sie sich darüber Gedanken machen, das ins Digitale zu bringen, das wäre doch verständlich, oder? Weil das ist ja eine Herausforderung. Wenn sie es nicht machen würden und sie werden überrannt von Libra, Bitcoin, chinesischen Yuan und US-Dollar-Stablecoins, dann würden nachher alle sagen, warum habt ihr nichts gemacht? Was Bitcoin wirklich bringt, das weiß man erst, wenn man seine Bitcoin selbst hält, wenn man seine Keys sicher in der Hand hat. Und am besten geht das mit der Bitbox O2 von Shift Crypto. Die kommt aus der Schweiz, die ist Open Source, die hat eine simple, schlichte Software, die wirklich gut funktioniert. Die verwende ich persönlich auch fast jeden Tag und sehr gerne. Habe ein echt gutes Gefühl dabei und das solltet ihr euch auch holen. Und zwar mit dem Code WasBitcoinBringt. Um 5% vergünstigt bei bitbox.swiss mit dem Code WasBitcoinBringt, die Bitbox O2 Hardware Wallet. Es war im Sommer des Jahres 2010, als ich erstmals mit Ronny Stöferle zusammengesessen bin. Das Thema damals natürlich die Zerstörung unserer Währungen durch Inflation. Ronny und sein Partner Marc Wallek bei Incrementum in Liechtenstein sind echte Experten, wenn es um Gold, um Bitcoin und um Austrian Economics geht. Und ich bin sehr froh, Sie als Partner bei Was Bitcoin bringt, an Bord zu haben. In Ihren Fonds bei Incrementum fließt all Ihre Erfahrung zusammen, um Anlegern die Chance zu geben, sich gegen die permanente Inflation
endlich zu wehren. Und das Research ist sowieso legendär. Der InGoldwith Trust Report ist der weltweit meistgelesene Report zu Sound Money. Und viermal pro Jahr halten Ronny und Marc uns mit dem Bitcoin Kompass am Laufenden. Schaut unbedingt rein bei incrementum.li.
Ja, du fasst es ja eigentlich zusammen. Also du sagst ja im Endeffekt, das ist eine Abwehrfunktion oder eben aus Angst getrieben. Und das sehe ich eben genauso, ja. Also Russland zum Beispiel hat ja letztes Jahr angekündigt, eine CBDC auszurollen. Die kommt dieses Jahr. Also wenn man das denn möchte, dann geht das auch ganz schnell. Und wenn man das aus geopolitischen Gründen möchte und auch braucht, weil man von SWIFT abgekoppelt wurde, ne, dann ist das natürlich schon ein Argument. Also ich denke, dass eben genau das, was du jetzt sagst, also diese ganze Spannung im Hintergrund, und die anderen machen es alle, dass dieser Druck eben da ist und man es deswegen macht.
Wobei man schon sagen muss, to be fair, also ich kenne in den letzten 15 Jahren habe ich ungefähr 300 verschiedene exotische Währungsideen aus Russland gehört, die wurden alle nicht umgesetzt. Also nur weil die sagen, das kommt dieses Jahr, soweit ich weiß, ist auch der digitale Yuan kein großer Gassenhauer.
Also, aber der ist ja noch im Pilot.
Schon lange, aber schon sehr lange schon.
Ja, ja, richtig.
Ich hatte mit Dr. Barbara Kolm von der Österreichischen Nationalbank, hatte ich ja eine
ehemalige,
hat sie aufgehört im September letzten Jahres, stimmt ja, aber damals war sie noch aktiv, gesprochen und sie hat auch gesagt, also wirklich ganz frei von der Leber, es gibt nur zwei Gründe eigentlich der EZB, um den digitalen Euro zu implementieren. Das ist einmal Überwachung der Zahlungsströme, damit man endlich weiß, wer von wem an wen bezahlt. Also nicht nur momentan bekommen sie die Abrechnung, am Ende des Tages sehen sie, okay, erste Bank an Oberbank, that's it, aber die wollen wirklich jede einzelne Transaktion nachvollziehen und natürlich Verhinderung von Bankruns, beziehungsweise wahrscheinlich auch um den Green, also die grüne EZB-Politik durchzusetzen. Das waren Ihre Aussagen, nicht meine, aber ich könnte die so unterschreiben.
Also mit dem ersten Punkt gehe ich, wie gesagt, überhaupt nicht mit, weil die EZB wird natürlich auch überwacht. Und,
von wem?
Ja, vom Parlament und von der Kommission, die Gesetzesvorschläge, die werden zusammen ausgearbeitet. Mhm. Aber es ist ja auch nicht so, dass man das Konto mit der EZB hält. Ja, also natürlich gelten weiterhin die ganzen AML und Counter-Terror-Financing.
Also alle Überwachungsmaßnahmen sind intakt, sozusagen.
Ja, aber selbstverständlich.
Und sie werden noch perfektioniert.
Also selbstverständlich, aber ich finde das nicht so schockierend. Also im Sinne von, natürlich ist es schockierend, wenn man darüber nachdenkt, dass das Bargeld komplett 1:1 nachbilden soll, dann gehe ich absolut mit. Aber mit dem Wissen, was es eben für Regulierungen gibt, um gewisse Dinge in der Eurozone in Schach zu halten, natürlich wird das
gehen. Aber das ist, das ist ja mein Punkt. Wenn die EZB hergehen würde und sagen würde, wir bilden Bargeld ab, wir machen das jetzt, zu 100% anonym, wir versprechen euch, wir kümmern uns, wir machen ja auch Bargeld, da würde jeder sagen, hey, Passt.
Machen wir vielleicht. Let's go. Ja, absolut. Ja?
Aber
absolut.
Sie können es offenbar nicht lassen, dann diese ganzen Dinge einzubauen, die dann A, auch die Nutzung schwieriger machen und B, auch den Leuten nicht wirklich zu erklären ist, wozu ich das dann brauche.
Bin ich total bei dir und ich glaube auch euch, ja.
Du hast vorher erwähnt, die Geschichte mit der Obergrenze, da wird es dann richtig absurd, aber kannst du das noch kurz erklären? Weil ich habe so den Eindruck, dass wir derzeit nur mit den Sorgen, wir reden nicht über die Sorgen der Menschen, wenn die EZB redet, redet sie nicht über die Sorgen der Menschen, sondern über die Sorgen der Banken.
Ja, durchaus. Das hat natürlich auch mit der Phase aktuell zu tun. Also es gibt eben noch keine ganz konkreten, kein konkretes Design, was so festgelegt ist. Wir wissen auch noch nicht, wie die Technologie aussieht. Sprich, da kann man auch im Hinblick auf die Sorgen der Bürger gerade noch nicht so sehr inhaltlich argumentieren, wie man das wahrscheinlich wollen würde. Und ich glaube auch, die Kommunikationsstrategie wird jetzt gerade entwickelt. Die hatten nämlich jetzt letztens erst eine Stellenausschreibung genau zu dem Thema im Endeffekt. Also ich hoffe, dass sie sich...
Was zahlen die?
7,5.
Bitcoin.
Netto.
Steuerfrei, ne?
Ich glaube, oder?
Ja, die haben so eine Spezialsteuer, weil die stehen über den Menschen. Okay, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was das Thema war.
Ja, weil wir beide überlegen, ob wir uns bewerben sollen.
Die Fähigkeiten habe ich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Für die EZB Pressearbeit machen?
Auf keinen
Fall. Das mache ich Montagvormittag, damit ich fertig
bin. Easy game.
Du bist reingesprungen vorher.
Zu welchem Thema?
Euro, digitaler Euro. Das mit der Obergrenze. Ja? Also worum geht's da? Du kannst es sicher erklären.
Also sie wollen ja, also vorab erstmal, es gibt ja dann eine EZB-Wallet, da geht es ja dann um die 3.000 Euro, die sie einführen. Die Banken haben sich ja beklagt, hatten ja Angst, dass ihnen dann die Kunden wegschwimmen, dass dann die Banken eigentlich obsolet werden. Und die Bankenlobby hat das sehr stark interveniert und hat die EZB ja gleich mal die Banken beruhigt und gesagt, nee, es sind nur 3.000 Euro und so weiter, ihr werdet weiterhin euren Teil des Kuchens abbekommen. Fakt ist, glaubst du, dass die EZB das technisch hinbekommt? Ich meine, die haben nicht mal einen Livestream hinbekommen. Nee, also glaubst du auch nicht, okay.
Nee, und ich glaube auch, dass diese Idee, selbst eine API anzubieten, absoluter...
Genau. Ja. Und parallel, Sie haben sich, glaube ich, auch schon ausgesprochen für, was war es nicht, Proof of Stake? Ja gut, aber anderes Thema.
Also sind ja Proof of Stake.
Sowieso, also Proof of Scams. Nee,
wir müssen ja überhaupt keine Proof of Blockchain, Ponzi. Das wird keine Blockchain benutzt.
Ja, aber der Euro ist Proof of Stake, das meine ich.
Ja, genau. Okay. Also ich glaube, sie werden grandios natürlich scheitern und es wird das Vertrauen in den Euro und in die EZB noch weiter natürlich erodieren. Aber deswegen ist es ja die beste Werbemaßnahme für Bitcoin.
Das ist das, was ich sagen wollte. Wenn du, wenn du in deinem Online-Shop haust, Bitcoin hat keine Obergrenze, bekomme ich Tantiemen, oder, für die Idee?
Auf jeden Fall.
Aber ich würde gerne wissen, wenn ihr als Digital Euro Association, ihr arbeitet quasi, also ihr glaubt ja, dass der kommen wird, oder glaubt ihr, oder seid ihr das Ergebnis offen beim digitalen
Euro? Wir glauben, dass der kommen wird, ja.
Wie würdet ihr vorschlagen, dass der aussehen soll?
Zum einen müsste die Technologie und das Protokoll dementsprechend Open Source sein, damit Privatsphäre nicht nur ein Versprechen ist, sondern etwas ist, was man wirklich klar einsehen kann und nachweisen kann. Ja? Und,
glaubst du, es kommt?
Das fordern wir ein.
Okay, okay. Ja gut, weil das ist ja völlig unrealistisch.
Nein, aber es ist wichtig.
Man kann sich entweder darüber aufregen oder man kann direkt probieren, das System zu beeinflussen, wenn er doch sowieso kommt, oder? Mhm. So sehe ich das.
Aber wie werdet ihr gehört bei der EZB? Nur kurz als Frage, würde mich interessieren. Also werdet ihr wahrgenommen oder sagen die, ach, ein weiterer Lobbyverein, wir machen unser Ding?
Nee, durchaus. Also sowohl bei dem Thema MiCA als jetzt eben auch bei der EZB in natürlich kleineren Rahmen, die dann nicht ganz so öffentlichkeitswirksam sind, wie jetzt zum Beispiel eine Anhörung im Bundestag, weil das natürlich in keinem offiziellen Rahmen dann stattfindet. Also wir werden jetzt nicht von Frau Wittlocks eingeladen in dem Sinne, aber so funktioniert es ja aber auch nicht.
Aber ihr wart auch bei der Anhörung im Bundestag. Habe ich ja gesehen, bei der Anhörung im Bundestag.
Ja, genau, aber das war ja nicht zur EZB. Das war ja...
Ah, das war zum Bundestag?
Ja.
Ah ja, okay. Aber, Open Source. Ich weiß nicht, ob das überhaupt sozusagen in der Cards ist, aber natürlich wäre das, also quasi... Oder anders gefragt, haben die vielleicht noch gar nicht gecheckt, wie man im digitalen Zeitalter 2024 für Vertrauen schafft?
Die Antwort, die du darauf bekommst von der EZB, ist, dass erwartet wird, dass ein Zahlungssystem, was hunderte, tausende von Jahren alt ist, ist nicht auf den Euro bezogen, sondern generell einfach auf Geldscheine vor allem und Münzen, dass das jetzt revolutioniert werden soll mit der Technologie des 21. Jahrhunderts. Und das ist quasi für die EZB, Zitat, dann ein Schritt zu weit, zu schnell. Und dadurch wollen sie jetzt erstmal auf die Digitalisierung des Zahlungsmittels an sich gehen. Und was danach folgt, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Aber es wird einfach gesagt, dass der Schritt zu weit ist. Da ist natürlich dann die Zielsetzung die Frage. Also wenn man sich nur vornimmt, im E-Commerce und Peer-to-Peer-Zahlungen und Government-Zahlungen zu ermöglichen, natürlich brauchst du dafür keine Blockchain. Ja? Also das ist schon sinnvoll, so wie sie sich da entschieden haben. Aber sie machen es sich natürlich auch extrem leicht, wenn sie dann sagen, wir machen jetzt drei Sachen, die es so eigentlich schon gibt. Gut, Government-Zahlungen, sowas wie mit der Energiepauschale letztes Jahr in Deutschland, das wäre dann vielleicht schneller gegangen. Oder auch für Studierende, wenn ich nachweisen kann, vielleicht noch mit der digitalen Identität. Ich weiß, Albtraum, eventuell.
In den falschen Händen auf jeden Fall.
Ja, aber dann könnte man direkt halt zeigen, so, ich bin aktuell immatrikuliert und dann müssen Studierende nicht 5 Monate warten auf diese Zahlung zum Beispiel.
Aber ist das nicht ein Schmäh ein bisschen gewesen? Also ist das nicht sozusagen Vorwand, wir würden euch gern Geld überweisen, können es aber nicht, deswegen müssen wir die digitalen Systeme ausbauen, weil es ist schon irgendwie eigenartig. Es gibt in Österreich auch diese Zahlungen. In Österreich ist es so, wenn man ein Kind bekommt, meldet man das an und dann schaut das Finanzamt nach, auf welchem IBAN die Mutter ist und das überweist Geld. Völlig problemlos. Das Einzige, was automatisch passiert in dem Land. aber bei diesen Zahlungen muss man dann irgendwie auf die Post laufen und sich Gutscheine abholen. Also das verstehe ich nicht. Wir zahlen ja alle Steuern, die haben ja unsere IBANs.
Ja, würde man denken, oder?
Ich glaub,
kann schon sein, dass das ein Vorwand ist, ja?
Haben sie. Sie haben die IBANs. Und es wäre auch das Effizienteste eigentlich, wenn man da mal eine Schnittstelle finden würde, um das auszutauschen. Aber ich glaube, das geht in Deutschland auf jeden Fall nicht wegen irgendwelchen Steuergesetzen und wegen Persönlichkeitsschutz und so weiter. Aber Ja, tatsächlich.
Ja, natürlich, muss man auch. Natürlich, wenn, ja. Die Gesetze sind ja da. Also, eine Sache über den digitalen Euro, die ich jetzt durchgehört habe. Okay, Sarah, du sagst, er kommt. Ich glaube auch, dass er in irgendeiner, also irgendwas kommt, wo der Name draufsteht, um quasi die Kosten zu rechtfertigen. Das schon. Aber wir haben uns darauf geeinigt, also eines der Hauptargumente ist, wir wollen uns damit von den Amerikanern unabhängig machen, richtig?
Richtig.
Das andere Hauptargument ist, die Banken wollen es nicht. Also die Amis sind dagegen und die Banken sind dagegen. Das sind schon zwei mächtige Gegner, selbst für die EZB. Seid ihr sprachlos?
Nö, ich stimme dir überein. Ja. Ich meine, es wird sowieso in den USA entschieden, deswegen gucken wir mal, wohin die Reise geht. Also
glaube ich ehrlich gesagt gar nicht.
Das glaube ich schon. Also die Ziele sind sehr ambitioniert, was die EZB vorhat. Und wie du vorhin richtig gesagt hast, die haben eigentlich keinen Plan B. Oder wie geht es weiter, wenn sie es dann mal implementiert haben? Und das merkt man ja auch in der Kommunikation. Ich weiß nicht, ob du die Speech von der Lagarde gehört hast. Es wurde ja zerrissen eigentlich auch, was sie da gesagt hat. Und die Gründe, wieso es kommen muss und wann und die Kosten. Und die Kosten sind ja völlig jenseits von Gut und Böse. Und wie gesagt, ich glaube, so technisch auf jeden Fall Probleme geben. Und sie werden aber definitiv irgendwas vorbringen, damit sie sich rechtfertigen. Ob dann Lagarde noch im Amt ist, ja mal dahingestellt. Aber Ziel ist jetzt 2027, ne? War das letzte Zahl, die sie genannt haben.
Wo sie nicht mehr im Amt ist, ne?
Genau, da ist nicht mehr im Amt, deswegen hat sie erst mal dahingelegt. Und dann
jetzt ist sie aber auch nicht mehr so begeistert.
Nee,
ist dir das aufgefallen?
Begeisterung ist weg. Ja, aber du weißt ja auch, warum. Da gibt es ja schon ein bisschen Gerüchte, dass sie schon zurückgepfiffen wurde von der internen Abteilung, weil es einfach technisch nicht klappt. Es klappt technisch nicht. Aber werden sehen.
Habe
ich so gehört, dass es technische Probleme gibt. Zwischen den einzelnen Notenbanken, ja.
Ah, okay.
Nicht kompatibel. Weil die Bundesbank arbeitet teilweise mit anderen Programmen wie die spanische Nationalbank.
Ja. Das ist ein richtig, Problem. Ja, genau. Also steht Euro drauf, aber es ist nicht Euro drin im
Endeffekt. Nee, ist es nicht.
Weil die haben unterschiedliche EDV-Systeme.
EDV-Systeme, da fängt es an, ja.
Ja, genau. Also Geschäftsbankengeld ist nicht eins zu eins austauschbar mit. Also das ist nicht das Gleiche.
Ein weiterer Punkt ist auch, also okay, dann kommt der Euro. Sagen wir mal, wir liegen falsch und er kommt. Ist das dann also ein Honeypot im Sinne von externe Kräfte, Russland, China, 15 Hacker? Und also das ist ja auch eine Gefahr, wenn die den digitalen Euro attackieren, das untergräbt ja dann massiv auch das Vertrauen in den Euro und dann auch in die EZB.
Ja, ist so. Also ich bin da eigentlich tiefenentspannt, weil wenn es so kommt, dann ist es natürlich super für Bitcoin. Ob es dann halt zum Zahlungssystem wird oder nicht, ist dann die andere Frage. Aber natürlich, also das kann sich in beide Richtungen entwickeln. Was mich interessieren würde, ist auch, kannst du dir vorstellen, dass es zwischen digitaler Euro und Bitcoin, die für mich überhaupt nicht vergleichbar sind eigentlich, siehst du da noch irgendeine Drittlösung oder ist es Bitcoin or die?
Du, nö. Gibt immer Möglichkeiten. Der Mensch ist innovativ. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Deswegen würde ich mich nie festlegen. Da bin ich auch kein Dogmatiker. Aber momentan gibt es die zwei Lösungen und ich habe mich für die eine entschieden. Jeder andere kann natürlich frei entscheiden, was er möchte.
Aber du nimmst Euro schon noch?
Ungerner. Nee, natürlich, klar. Aber,
weil wir auch bei der Sarah gesagt haben, schauen, was sie tut und was sie sagt. Also,
genau.
Du hast dich noch nicht entschieden.
Also wenn ich Euro habe, momentan geht alles sofort in irgendwelche limitierten Werte. Also ich kaufe dann lieber Gold oder... Gold oder schöne Urlaubsreisen oder Bitcoin eben. Es wird vielleicht eine dritte Möglichkeit geben. Die dritte Möglichkeit kann auch natürlich auf Bitcoin aufbauen. Wer weiß, wir werden sehen.
Hast du eine im Auge, eine dritte Möglichkeit?
Nee, deswegen hat es mich jetzt interessiert. Ja.
Also quasi eine, naja, es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit, dass die Notenbanken einfach neben die Goldreserven Hardware-Wallet legen.
Goldstandard.
Ja.
Hat auch Seyfedin gesagt, das die größte Gefahr für Bitcoin ist ein Goldstandard.
Ja, aber Goldstandard ist ja auch wieder eine rigide und wird wieder aufgehoben.
Genau.
Ist Gold, das ist eine gute Frage. Ich bin auch ein alter Goldfan, du noch mehr. Hast du Gold? Hat Gold überhaupt noch eine Zukunft in dieser Welt?
Ja.
In welcher Form?
Ansonsten würden ja alle Notenbanken momentan eigentlich falsch liegen, weil die Notenbanken, jetzt kamen gerade die Zahlen der chinesischen Notenbank heraus, die hat so viel Gold gekauft wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Und die Notenbanken weltweit kaufen ja immer mehr als Hedge gegen kommende Krisen, aber auch gegen Gefahr von Sanktionen. Der Amerikaner kaufen Gold in Rekordmengen, weil sie wissen, wir kommen jetzt in eine turbulente inflationäre Phase. Und wir haben es ja gesehen, ich meine, die Amerikaner haben ja eine Kugel verschossen, nämlich dass sie die Russen mit Sanktionen überzogen haben und die ausländische Gelder der Russen Ressourcen eingefroren haben und natürlich alle Nationen weltweit, vor allem natürlich die Emerging Markets, also auch China, Indien, aber auch Türkei, Saudi-Arabien verkaufen gerade natürlich die Staatsanleihen oder halt auch andere Assets und kaufen Gold einfach als gegen Lebensversicherung für ihre Kaufkraft, dass sie nicht sanktioniert werden können, wenn sie mal was tun sollten, was vielleicht den Amerikanern nicht so gefällt.
Aber die kaufen ja Gold, weil sie wollen, sondern weil sie müssen. Weil sie sagen, das ist das Ding, in das größte Vertrauen ultimativ.
Anscheinend, ja. Also wenn die Notenbanken selbst sagen, wir vertrauen unserem eigenen Papierprodukt nicht mehr, sondern lieber Gold, das spricht ja Bände. Und wir sollten wahrscheinlich den Notenbanken nachtun. Wahrscheinlich kaufen sie auch Bitcoin, wer weiß.
Ja, das ist eine große Ansage. Da haben wir noch keine offizielle Bestätigung.
100 Bitcoin jeden Tag oder 1000 sind es, glaube ich, die jeden Tag gerade gekauft werden von anonymen Quellen. Vielleicht ist es auch BlackRock, ja. Oder die Fed oder die EZB.
Die anonymen Quellen, die Bitcoin kaufen, sitzen teilweise hier im Saal. Das ist eine gute Frage. Bei der Debatte über den digitalen Euro, wird da jemals über Gold gesprochen? Weil die EZB, also das Eurosystem, hat 13.000 Tonnen Gold, mehr als die Amerikaner, deutlich mehr als die Amerikaner. Ist das jemals ein Thema?
Nee.
Faszinierend. Weil das wäre ja eine Möglichkeit, auch wieder mit Vertrauen zu arbeiten.
Die Karte
ja, wäre es, aber das ist ja nicht das Ziel. Also deren Ziel ist ja zu sagen, dass es aus deren Sicht, das ist das härteste Geld, was es gibt. Und wenn man jetzt auf einmal wieder was reinbringt, was für viele überhaupt nicht im Kopf ist, also wie hängt jetzt Gold damit zusammen? Und dann musst du beide Seiten der Bilanz erklären und wie das zusammenhängt und warum jetzt die Zentralbank wirklich das härteste Geld hat. Ne? Also das kommt dann ja alles, glaube ich, mit dazu. Also ich kann mir vorstellen, dass da eben dieser strategische Hintergedanke mit hintersteckt, warum man es eben nicht macht. Aber Sinn oder zumindest das mal weiter zu erforschen, wird schon Sinn machen, glaube ich.
Mhm. Das wird spannend.
Ja.
Vielleicht sind wir auf den Goldstandard, wer weiß.
Nee.
Wer weiß. Der niederländische Notenbanker hat schon erwähnt, ne? Wir müssen einfach den Goldpreis.
Nein, also, aber das ist kein Gold. Also ein Goldstandard im Sinne einer festen Bindung wird es nicht geben. Hm. Sondern was sie machen können, ist, sie haben quasi die alle. Sie können ihre Bilanzen reparieren. Sie können die stillen Reserven heben quasi. Das würde mit Bitcoin auch gehen, aber sie haben das Gold halt schon im Keller liegen. Und sie können de facto entscheiden, wie der Goldpreis. Können sie in der Früh aufstehen und sagen, heute 50.000 sind wir dabei.
Ja. Dann sieht die Bilanz schon besser aus, ja. Aber wie gesagt, auch Goldstandard könnte in den Karten sein. Wer weiß.
Wie kommen wir jetzt zu einem Abschluss, um zu sagen, der digitale Euro ist, Bitcoin wird? Vielleicht eine Abschlussrunde. Sarah, was glaubst du, das wird Bitcoin in den nächsten 5 Jahren machen? Nicht im Sinne von Preis, ich will keine Preisprognose, auch wenn das für ein Thumbnail nicht schlecht wäre. Also wenn du eine hast, gib sie bitte her. Was ist sozusagen dein Worst Case und dein Best Case Szenario?
Gute Frage. Best Case Szenario, weitere Adoption. Ich finde vor allem von Institutionals, weil das natürlich, also ich glaube nach wie vor, der Preis ist die beste Werbung. Wir haben es vorhin auch schon eingangs gehört, das hat nach wie vor einen großen Wert, wie die Leute das wahrnehmen. Ich glaube, dass dadurch viele Leute sich damit auseinandersetzen und wenn es im ersten Moment aus den falschen Gründen ist, nämlich dem Preis.
Was ja für die meisten in Wahrheit der Fall ist, sind wir mal ehrlich. Also,
ja, absolut, ja. Genau. Ja. Also, genau. Und Worst Case? Dass es in der Bedeutungslosigkeit verschwindet, das sehe ich aber nicht passieren, also aus irgendeinem Grund. Ich kann mir vorstellen, dass es, also wenn es nicht zu dem Store of Value wird, neben Gold meinetwegen, also falls die gleiche Marktkapitalisierung erreichen, also die Frage ist ja auch, wie definiert man dann Erfolg, ne? Also wann ist da so ein gewisser Stellenwert von Bitcoin irgendwie gesichert, auch in der Gesellschaft? Was passiert dann? Also kann Bitcoin beim aktuellen Stand im Sinne vom Preis bleiben und trotzdem an Bedeutung, also kann es das behalten oder wird es dann irgendwann ganz zurückfallen? Ja? Also das frage ich mich. Und da weiß ich jetzt nicht, was Worst-Case-Szenario ist, also ob das dann stagniert, ob das dann das Schlechteste ist, was passieren kann oder deutlich runtergeht im Preis irgendwann. Aber ich glaube nicht, dass es passiert.
Aber eine Marktkraft, eine Marktkapitalisierungsparität, ein wunderschönes Wort, ne? Marktkapitalisierungsparität, also die gleiche Marktkapitalisierung wie Gold, dem größten, immer noch größten, quasi global investierbaren Asset, das wir haben, bei was heute, das steigert jetzt auch, vergessen wir immer, dass Gold ja mit dem Goldpreis auch steigt, also bei 15, 16 Billionen stehen wir ungefähr.
Ja.
Wäre dann schon eine Art Ansage, dass Bitcoin jetzt sich endgültig als etabliert hat auf der Welt?
100%ig, einfach weil du dann natürlich die traditionelle Finanzwelt auf einmal mit der neuen irgendwie so ein bisschen, also dass sich das so annähert und auf einmal die Kredibilität eine ganz andere ist, weil wir einfach über andere Dimensionen sprechen, die dahinter stecken. Und dann ist ja auch immer die Frage, vergleicht man jetzt Bitcoin, wenn man das jetzt als Zahlungssystem annimmt, als also mit M1 oder mit M0 beispielsweise, und dann entstehen da ja auch interessante, also erstmal Rechnungen und einfach auch Effekte auf die, also dann auf den Preis natürlich auch von Bitcoin. Aber das ist dann einfach ein Feld, wo Bitcoin dann wirklich ernst genommen wird und ernst genommen werden muss, weil dann auf einmal eventuell Bitcoin auch das härtere Geld im Vergleich zu Gold sein könnte und dann wirklich die Frage aufgemacht werden könnte, würde es Sinn machen, das als Reserve zu halten anstelle von Gold, sogar als Zentralbank.
Mhm. Aber das ist natürlich für den Bitcoin-Preis kein schlechter, keine schlechte Prognose, wenn wir sagen, ja, wir fangen erst bei 16 Billionen an, darüber zu reden.
Das war eine sehr, sehr indirekte kaufen. Diagnose.
Ja, nein, ich rechne das aus und hau das auf den Thumbtack. Marc, Best Case und Worst Case Szenario.
Best Case Bitcoin Standard, Worst Case Bitcoin Standard.
Eine kreative Antwort.
Dankeschön.
Also, jetzt musst du es natürlich noch kurz erklären.
Nö, nächsten Teil.
Moment, aber du hattest
gerade
ein oder zwei Punkte angesprochen, wo du dir vorstellen kannst, dass es vielleicht nicht so gut läuft, falls Bitcoin der Standard werden sollte.
Also genau, das meine ich ja mit dem Negativ-Szenario, Worst-Case-Szenario. Ich glaube, wie würde die Welt aussehen unter dem Bitcoin-Standard? Was muss da passieren erst?
Ist nicht, das Worst-Case-Szenario, dass das es einfach zu schnell geht?
Ja, tatsächlich. Ich meine, auch diese Preisanstieg jetzt durch die ETF-Zulassung in den USA, das ging mir auch zu schnell. Es war jedem fast unheimlich. Klar, ich meine, das Angebot war niedriger als die Nachfrage. Aber es wäre wahrscheinlich besser für den Preis gewesen, wenn wir organischer weitergewachsen wären. Und jetzt haben wir halt irgendwie zum allerersten Mal einen Left-Translated Cycle. Jetzt müssen wir gucken, wie wird es im Sommer entlang laufen? Wie geht es weiter? Wann kommt der nächste, die nächste Korrektur? Und wann kommt das nächste Allzeithoch oder nach dem Halving? Aber ich glaube tatsächlich, dass durch diese Adaption der Wall Street hat es doch einen ganz anderen Spin bekommen und auch neue Leute reingespült. Ne? Wir können jetzt, haben wir Pensionskassen, die investieren können. Ich war letzte Woche bei einem Call als Advisor für ein Family Office in Großbritannien, die jetzt auch tatsächlich zum allerersten Mal seit Jahren, obwohl ich seit Jahren denen in den Ohren liege, das zu machen, jetzt tatsächlich Bitcoin kaufen wollen halt. Ne? Also die gucken schon, ob es in Hongkong dann, wenn es in Hongkong passiert oder über das US-Office dann Bitcoin generieren werden oder kaufen werden. Und es ist schon so, okay, jetzt geht's richtig los, jetzt kommen die Big Pockets.
Left Translated Cycle heißt im Grunde, es geht alles zu schnell. Es ist viel zu schnell.
Also wir haben zum allerersten Mal jetzt vor dem Halving ein Allzeithoch gesehen. Das gab es vorher noch nie. Und jetzt müssen wir mal halt gucken, was für Auswirkungen das hat. Mir ging es zu schnell, vielen anderen wahrscheinlich auch. Und deswegen, es geht durch dieses viele Geld einfach sehr, sehr viel schneller, wie sonst es gegangen wäre. Ich glaube, wir hätten kein Allzeithoch gesehen vor dem Halving, wenn die ETFs nicht zugelassen worden wären im Februar.
Ich glaube, haben wir überhaupt ein Allzeithoch gesehen?
Ja, also auf dem Chart, ja.
Also in Gold nämlich nicht.
Ja, in Gold nicht. Ja,
und das ist schon interessant. Ja. Ich meine, dass wir es möglicherweise auch, weil wir haben jetzt Höchststände in Gold, Höchststände in den Aktienmärkten und Höchststände in Bitcoin. Das macht mich dann schon nervös.
Ja, klar, weil
einfach nur Inflation?
Nee, weil genau. Also es zeigt ja lediglich, dass Fiat-Währungen weltweit auf einem Allzeittief sind gegenüber allen besseren Assets. Und es wird anhalten. Deswegen, unser Geld stirbt. Punkt aus. Und deswegen suchen die Leute halt Fluchtmöglichkeiten, um ihre gespeicherte Lebenszeit zu konservieren. Entweder in Gold, Immobilien, Aktien oder halt Bitcoin.
An dieser Stelle, wenn du mit dieser durchwachsen positive Nachricht, würde ich sagen. Das Geld stirbt, sagt der Marc, aber noch nicht heute. Heute wird noch gefeiert und es gibt ein...
Dekadent geht die Welt zugrunde. Kaviar und Puffbrause für alle.
Es gibt ein Abendessen und wir feiern den Geburtstag von Coinfinity. Sarah, Marc, vielen Dank für eure Zeit.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.